Deutschlandfunk, Information und Musik.
Korruption ist im Europaparlament kein absolutes Novum. Es hat schon immer mal den einen oder anderen Fall gegeben. Aber diesmal mit dem Skandal um Eva Kaili steht die Glaubwürdigkeit des Europaparlaments auf dem Spiel. Eine Vizepräsidentin lässt sich nach allem, was wir wissen, kaufen. Und dann auch noch ausgerechnet von Katar. Wohlwollende Reden und Abstimmungen für ein paar Koffer voller Euros. Gerade für das EU-Parlament ist der Korruptionsskandal eine Katastrophe erster Güte. Schließlich hat es ja nach wie vor nicht viel mehr Macht als die der Reden und Resolutionen. In denen geht es ja auch nicht selten um Korruption und Rechtsstaatlichkeit, wenn wir über Ungarn oder Polen sprechen. Kiran Klaus Patel ist Professor für europäische Geschichte des 20. Jahrhunderts an der Uni München und Direktor des Projekthauses Europa. Herr Patel, ist das Europaparlament noch zu retten?
Das Europaparlament steht in einer schwierigen Situation, in einer richtigen Krise. Ich glaube, dass es zu retten ist. Ich muss dazu sagen, dass Korruptionsskandale, und das ist ein ausgewachsener Korruptionsskandal, ja leider nicht zum ersten Mal auftauchen und auch nicht für das Europäische Parlament spezifisch sind. Wir erleben das immer wieder, auch auf nationaler Ebene. Diesmal geht es eben darum, dass das Europaparlament schnell und effektiv handeln muss, um mit der Krise umzugehen.
Ist es mit der Suspendierung und Abwahl Eva Kailis getan?
Das ist für mich ein erster wichtiger Schritt, aber es darf nicht das einzige bleiben. Was wir, glaube ich, brauchen, sind auch weitere Regelungen, die Transparenz in Bezug auf die Arbeit und die Kontakte von Abgeordneten des Europäischen Parlaments schaffen. Insofern gilt es auch nochmal an das Regelwerk zu gehen. Aber ich glaube, es ist gut, dass jetzt erst einmal konkrete Schritte gemacht worden sind, um zu versuchen, dem Skandal auf den Grund zu gehen und die direkt Betroffenen erst einmal dann, ja, der Justiz zuzuführen.
Nun will das Parlament ja tatsächlich eine eigene Ethikbehörde gründen. Bei solchen Einrichtungen denke ich immer an per se korrupte Organisationen wie FIFA oder IOC.
Das sind harte Worte. Ich glaube, dass solche Schritte tatsächlich wichtig sind und dass ein solches Organ bisher fehlte, wurde schon öfters beklagt. Es ist zugleich so, dass es natürlich auch manchmal Aktionismus ist, im Moment der Krise vor allem mit neuen Institutionen zu drohen. Man kann, glaube ich, im Moment, wo wir wissen, was wir wissen, sagen, dass das Verhalten der betroffenen Abgeordneten auf jeden Fall rechtlich straffähig ist und insofern quasi auch ohne neue Behörden, man da ein Fehlverhalten feststellen kann. Trotzdem glaube ich eben, dass es wichtig ist, mit weiteren Instrumenten aufzuwarten und dann zu hoffen, dass solches Fehlverhalten künftig schwerer ermöglicht wird, dass die Regeln klarer sind, die Schlupflöcher reduziert werden und die Abgeordneten sich an die Regeln weiterhalten werden.
Aber helfen Regelwerke, Lobbyregister gibt es ja auch schon längst in der EU, im Parlament. Helfen solche Regeln und Register bei Fällen mit einer solchen kriminellen Energie, wie es ja jetzt offensichtlich der Fall ist?
Also sie helfen uns auf jeden Fall im Nachhinein, das Verhalten, Fehlverhalten zu sanktionieren, das ist das eine. Und ich glaube, wir müssen nochmal daran erinnern, dass eben solches Fehlverhalten natürlich jetzt nicht auch endemisch oder spezifisch für die Europäische Union ist. Wo Politik stattfindet, wo es um etwas Wichtiges geht, sind Menschen solchen Versuchungen schrecklicherweise ausgesetzt und erliegen ihnen immer wieder auch. Also ich glaube, dann brauchen wir auch ein realistisches Politikbild. Ich darf daran erinnern, dass wir 1999 eine Situation hatten, als eine ganze Europäische Kommission schon mal zurückgetreten ist. Insofern ist es auch nicht der erste Skandal, der auf dieser Ebene die Europäische Union erschüttert. Wichtig ist aber, glaube ich, nochmal zu sagen, in einer Demokratie kann man eben hoffen, dass möglichst transparent und nachhaltig mit solchen Fehlverhalten dann auch kritisch aufgeräumt wird. Das ist eigentlich das Einzige, was man sagen kann. Das Fehlverhalten ist absolut zu beklagen und eben zu bekämpfen. Dass man das einfach mal alle mal ausräumen kann, das halte ich für eine Illusion, für einen schönen Traum.
Ja, trotzdem ist es doch verwunderlich, dass eine hochdotierte Parlamentsvizepräsidentin für ein paar hunderttausend Euro ihren Job riskiert und zudem auch noch die Glaubwürdigkeit der Institution, in der sie arbeitet.
Also es ist wirklich erschreckend, dass es so ist. Wie hoch die Summe ist, das vermag ich im Moment noch gar nicht zu sagen. Also insofern weiß man gar nicht, wie wenig oder wie viel Geld geflossen ist, um diese Bestechlichkeit dann letztendlich auch auszulösen. Wir sind im Moment in der Phase, in der die Karten noch nicht alle auf dem Tisch liegen. Wir müssen aber sicher sehen, dass das nicht nur das Fehlverhalten einer einzelnen Abgeordneten ist. Und ich glaube, es zeigt eben nochmal ganz grundsätzlich, die Europäische Union wird wichtiger. Und es gibt eben eben natürlich auch das Ansinnen von problematischen Staaten, und das wissen wir nicht erst seit der Fußball-WM wie Katar, in diesem Rechtsraum der Europäischen Union auch mit ihren problematischen Positionen Einfluss zu nehmen. Das wissen wir auch nicht seit dem Krieg in der Ukraine. Und deswegen gilt es umso mehr, mit Maßnahmen dem etwas entgegenzuhalten.
Sie haben Katar genannt. Vorher gab es eine Affäre vor ein paar Jahren, Europarat, aber auch Europaparlament. Da war das Land Aserbaidschan.
Richtig.
Was kann man dagegen tun oder wie sollte man sich dagegen wappnen, dass solche Länder, Diktaturen, Autokratien versuchen, europäische Politik zu beeinflussen?
Ich glaube, es bedarf mehr Aufmerksamkeit und klarer Regeln, beides. Es ist so, dass gerade im Kontakt mit VertreterInnen und Vertretern von Drittstaaten die Regelwerke in verschiedenen europäischen Institutionen und übrigens auf nationaler Ebene lange relativ lax geworden sind. Ich darf daran erinnern, dass auch die Regelung im Deutschen Bundestag, dass Abgeordnetenbestechung ein Straftatbestand ist, erst seit 1994, das ist noch relativ wenig lange her, in Kraft getreten sind. Also insofern gilt es darum, die Regelwerke nachzubessern und gerade auch diesen Kontakt mit Drittländern, den man lange eher vernachlässigt hatte, nochmal weiter auf den Prüfstand zu stellen. Und dann gilt es, glaube ich, auch, dass einfach eine Ethik, ein Ethos und eine gemeinsame Gesprächskultur und ein Aufeinanderachten herrscht, sodass solche Fehlentwicklungen, die auch wirklich in Netzwerke sich dann ausbauen, dass solche nicht so leicht stattfinden können.
Nun hat das EU-Parlament gerade in dieser Krise bzw. die EU insgesamt den Rechtsstaatsmechanismus in Kraft gesetzt gegen Ungarn in dieser Woche. Wie wichtig war dieses Zeichen?
Das Zeichen halte ich für sehr wichtig, weil die ungarische Regierung, es geht ja nicht um die Bevölkerung, sondern um den Staat, seit mehreren Jahren bereits dabei ist, mit allen rechtlichen Instrumenten und politischen Instrumenten, die sie hat, die Rechtsstaatlichkeit in der Europäischen Union zu unterwandern. Wir haben eben eine Situation, in der, und das zeigt sich jetzt auch im Europäischen Parlament, der Schutz von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie für die Institutionen und die Europäische Union selbst relativ wenig gut verankert sind. Und das machen sich solche politischen Führungen wie die von Ungarn unter Herrn Orbán eben zunutze. Und wir versuchen eben gerade mit solchen Maßnahmen, wie jetzt gerade zuletzt mit in Bezug auf Ungarn, dem etwas entgegenzuhalten. Das ist natürlich eine Operation am offenen Herzen, weil das Regelwerk erstmal defizitär ist und gerade über die Finanzmechanismen versucht wird, ex post sozusagen, dem etwas entgegenzuhalten.
Was müsste sich denn am Regelwerk verändern?
Das Regelwerk müsste natürlich viel strenger werden. Das Problem ist nur ganz einfach, dass eine grundsätzliche Veränderung des Regelwerkes, und da reden wir über die Verträge der Europäischen Union, erst einmal eine einstimmige Entscheidung aller implizieren würde. Und die ist natürlich mit der Regierung von Ungarn, aber im Zweifel auch der polnischen, nicht zu haben. Das ist ein Problem, das sich übrigens noch mehr und dringender stellt, wenn wir heute über mögliche weitere Erweiterungsrunden sprechen. Stichwort Balkan, Westbalkanstaaten. Und ich glaube, die Europäische Union muss ganz dringend auf dieser Ebene weitere Hausaufgaben machen und versuchen, über kleine und größere Schritte zu einer Sicherung von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie zu kommen, bevor mögliche Erweiterungen stattfinden, aber auch angesichts der Probleme in Bezug auf Rechtsstaatlichkeit und Demokratie in einigen Mitgliedstaaten, und zu denen gehört auf jeden Fall Ungarn.
Sie haben es gesagt, Einstimmigkeit lässt sich nur mit Einstimmigkeit abschaffen. Wie ist dieses Problem zu lösen?
Also ich fürchte, dass wir häufig darauf zurückgeworfen sind, das zu machen, was der Soziologe Max Weber mal als das Bohren harter Bretter mit Leidenschaft und Augenmaß bezeichnet hat. Was meine ich damit? Dass in dem Regelwerk, das wir haben, einfach diese kleinen Mechanismen, der Versuch auch nochmal eben über das Zurückhalten von finanziellen Mitteln, kleine Schritte einzubringen, um Ungarn zur Raison zu bringen. Und wir sehen ja durchaus, und das haben wir auch bei Polen gesehen, dass wenn es ums Geld geht und damit auch ums Eingemachte, diese Regierung immer wieder zumindest zu etwas mehr als nur taktischen Konzessionen und Einlenken bereit sind. Viel anderes ist im Moment leider nicht möglich. Ich glaube, dass der Außendruck, der durch den Angriffskrieg der Russischen Föderation auf Ukraine im Moment da ist, vielleicht auch nochmal eher der politische Wille statt sich abzeichnet, um bei manchen solchen schwierigen Fragen zu einem Konsens zu kommen. Ganz konkret, Polen ist weniger auf der ungarischen Seite, als es noch vor ein, zwei Jahren war in Bezug auf diese Fragen.
Sie haben den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine genannt. Da sind wir auch wieder bei Ungarn. Ungarn hatte da mehrere Entscheidungen blockiert, unter anderem Hilfen für die Ukraine. Dann gab es diesen Deal. Rechtsstaatsmechanismus ist in Kraft getreten, aber es wird 1 Milliarde weniger zurückgehalten. Hat die Europäische Union damit Handlungsfähigkeit gezeigt oder hat sie den Rechtsstaat ein wenig auch verkauft?
Es ist wie immer so, das Glas ist sowohl halb leer als auch halb voll. Also wenn ich als Bürger spreche, hätte ich mir eine deutlich schärfere Politik erwünscht. Wenn ich als Wissenschaftler spreche, der die Handlungsspielräume etwas kennt und den Möglichkeitsraum der politischen Agierenden etwas auszirkeln kann, dann muss ich sagen, dass ich fürchte, dass viel mehr einfach nicht möglich ist. Also das versuchte ich auch zu sagen mit dem Stichwort Max Weber und dem Bohren der harten Bretter, das einfach so unglaublich kompliziert ist. Wir haben dieses Regelwerk, wir werden das nicht auf über Nacht verändern können. Und das stellt das Dilemma europäischer Politik dar.
Ich möchte zum Schluss unseres Gesprächs noch mal kurz auf den Korruptionsskandal selbst kommen. Die Süddeutsche Zeitung, die schrieb, der Skandal sei ein Anschlag auf das Herz der Europäischen Union. Stimmen Sie zu?
Es ist ein Anschlag auf eines der Herzorgane, der Herzkammern, wenn man so möchte. Aber ich würde auch davor warnen, das zu überdramatisieren. Ich darf nochmal darauf verweisen, wir hatten ähnliche Probleme, auch in nationalen Parlamenten sehr wohl. Und das europäische System hat sich eigentlich immer wieder als reform- und auch überarbeitungsfähig erwiesen. Insofern halte ich jetzt auch die Schritte, die die Präsidentin Metzola eingeleitet hat, für die richtigen, um das Problem erst einmal anzugehen. Und wir können nur hoffen, dass es auch das Bewusstsein für die Anfälligkeit der Institutionen schärft. Also ja, es ist ein richtiges Problem. Ja, wir befinden uns in einer Krise. Und zugleich würde ich hoffen, dass man in 10 Jahren sagen kann, dass aus dieser Krise gelernt wurde und das Europäische Parlament mit besseren Mechanismen und einem besseren Ethos aus dieser Krise herausgetreten sein wird.
Kleine, wichtige Schritte. Mehr ist momentan wohl kaum möglich bei der Reform der EU-Institution, sagt der Europahistoriker Kieran Klaus-Patel. Mit ihm sprach ich über den Korruptionsskandal im Parlament.